Ja, unser Text heute früh besteht aus einem einzigen, sehr kurzen Vers. Wir sind das schon gewohnt von den letzten Predigten, nämlich aus Vers 20 im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. 1. Thessalonicher 5 und Vers 20. Der Apostel Paulus sagt, die Weissagung verachtet nicht. Ihr Lieben, die Bibel ist in vielerlei Hinsicht ein absolut erstaunliches Buch. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Blickwinkel, von denen wir aus diesen erstaunlichen Charakter der Schrift feststellen können. Und ich möchte das anhand von ein paar Beispielen tun. Ein paar sehr ungewöhnliche Blickwinkel. Vor einigen Jahren grübelte ein israelischer Geschäftsmann über den Bericht der Zerstörung von Sodom und Gomorra nach. Und als er in der Schrift las, und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens, dachte er sich, eine solche Feuerbrunst könnte auf unterirdisches Gasvorkommen hinweisen. Und das wiederum könnte ein Hinweis auf unterirdisches Öl sein. Damit hatte er völlig recht. 1953 wurde die erste israelische Ölquelle in Betrieb genommen, irgendwo in der Nähe des ursprünglichen Standortes von Sodom und Gomorra. Die Standard Öl Company entdeckte bereits vor langer Zeit Ölquellen in Ägypten und betreibt diese dort. Und das ist auch kein Geheimnis, dass das diese Gesellschaft tut. Das Geheimnis oder was nicht so bekannt ist, ist, wie man darauf gestoßen ist. Es heißt, dass einer der Direktoren der Gesellschaft zufällig das zweite Kapitel des Mose las und ihm auffiel, dass Jochebed für den Mose dieses kleine Kästlein, das Schilfkästlein, mit Pech bestrichen hatte. Und er schlussfolgerte, wo es Pech gäbe, müsse es auch Öl geben. Und wenn es Öl zu Zeiten von Mose gegeben habe, sei es vermutlich immer noch da. Also sandte die Gesellschaft ihren Geologen und Ölexperten Charles Widget aus, um Untersuchungen anzustellen. Und er fand tatsächlich Öl. Hier ist eine andere tolle Geschichte. Der World Christian Digest berichtet, dass ein Polizist in Haifa, der sich in der Bibel auskannte, einer Schmugglerbande auf die Spur kam. Diese Bande bewegte sich in der Regel unauffällig in einem von Esel gezogenen Zigeunerwagen oder einem Karren durch die Stadt. Der Polizist konnte einige der Esel fangen, die Schmuggler jedoch entwischten ihm. Er ließ die Lasttiere daraufhin etliche Tage hungern und ließ sie dann frei. Und genau wie er gemäß Jesaja 1,3 gelesen hatte, kennt der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn, sodass die hungernden Tiere den Polizisten direkt zu den Schmugglern führten. Die Bibel ist ein erstaunliches Buch. Im Verlauf der Jahrhunderte hat sich das Leben der Menschen um die Bibel gedreht. Sie ist kostbar und sie ist einzigartig. Eine andere sehr bewegende Geschichte ist von einem kleinen Mädchen in Frankreich. Sie war arm und blind. Sie hatte sich das Markus-Evangelium in Blindenschrift besorgt und gelernt, es mit ihren Fingerspitzen zu lesen. Da sie die Schrift so leidenschaftlich liebte und ständig las, entwickelte sie Schwielen an ihren Fingern, Kuppen. Und so machte sie sich auf und schnitt die Haut ihrer Finger ab und zerstörte damit nur ihre Nervenenden, sodass sie überhaupt nichts mehr lesen konnte. In der Vorstellung, dass sie jetzt nicht mehr lesen konnte, nahm sie das Markus-Evangelium, nahm es vor ihr Angesicht und küsste dem Markus-Evangelium, ja, und sagte, auf Wiedersehen, leb wohl. Zu ihrer Überraschung konnten ihre Lippen, die zarter als ihre Finger waren, die Form der Buchstaben unterscheiden. Und so las sie die ganze Nacht mit ihren Lippen das Wort Gottes, überströmend vor Freude angesichts dieser neuen Möglichkeit. Nun, Jesus brachte das alles auf den Punkt, als er sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Die Bibel ist in der Tat ein fantastisches, unvergleichliches Buch. Man sollte jedoch jede Bibel auch mit einer Warnung versehen, die vielleicht so lautet, dieses Buch kann gefährlich sein, kann abhängig machen. Regelmäßiger Gebrauch führt zu Verlust von Angstgefühlen und verringertem Appetit für Lügen, Betrug, Gier, Hass und Diebstahl. Symptome dieses Zustandes sind mehr Freude, Liebe, Friede und Mitgefühl. Nun, die Bibel ist das höchste aller Bücher. Kein Buch ist nur annähernd so herausragend wie die Bibel. Bei dem Vers, den ich euch vor einem Moment vorgelesen habe, aus 1. Thessalonicher 5, geht es da dem Apostel um die Souveränität der Schrift. Das hat er im Sinn. Als er sagte, die Weissagung verachtet nicht, beziehungsweise Prophezeiung oder prophetische Äußerung, dachte er dabei an das, was Gott offenbarte, an die Offenbarung Gottes. Er spricht hier über unsere Einstellung zu der Offenbarung Gottes. Sei es geschrieben oder gesprochenes Wort. Ihr erinnert euch in Vers 20. Vers 20 ist ein Teil einer Liste mit Grundsätzen des christlichen Lebens. In Vers 16 erinnerte uns Paulus daran, uns alle Zeit zu freuen. Dann auch ohne Unterlass zu beten und dann in allen dankbar zu sein. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass er uns dazu aufforderte, den Geist nicht zu dämpfen. Jetzt wechselt er zu einem wirklich einmaligen Thema, das ganz für sich allein steht und sagt, schaut nicht herab auf die Offenbarung Gottes. Das alles gehört zur Aufzucht einer gesunden Herde. Der Apostel Paulus sprach darüber, wie die Gemeinde miteinander umgehen sollte, wie Gemeindeleiter mit ihrer Herde und wie die Mitglieder mit den Leitern und wie die Mitglieder untereinander umgehen sollten. Welche Beziehung die Gemeinde aber auch zu ihrem Herrn haben sollte. Das ist jetzt der Fall. All das sind Komponenten, die eine effektive Gemeinde ausmachen. Diese letzten Gebote, die hier zu lesen sind, sind sehr direkt und sehr spezifisch. Den Geist dämpft nicht. Eigentlich sehr klar, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, sehr klar. Vers 21, prüft alles, in 1. Thessalonicher 5, 21, prüft alles sorgfältig. Das ist unmissverständlich. Das Gute behaltet auch, sehr eindeutig. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt, wiederum eindeutig. Das einzige Gebot, das etwas verwirrend sein könnte, ist das zweite, das wir uns heute ansehen werden. Und das ist die Aussage, die Weissagung oder Prophezeiung verachtet nicht. Wir wollen uns ein wenig genauer damit befassen, um genau herauszufinden, was Paulus eigentlich hiermit wirklich sagt. Bei jedem der fünf Gebote ab Vers 19 steht jeweils das Subjekt am Anfang. Es wird betont, da heißt es, den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, alles prüft, das Gute behaltet, ja? Vom Bösen haltet euch fern. So liegt die Betonung auf dem jeweiligen Subjekt und das bedeutet, dass es im Griechischen eine sehr eindringliche Aussage ist. Nun, wir wollen uns jetzt den Einzelheiten dieses Verses zuwenden und diese Einzelheiten werden uns ermöglichen, die Bedeutung des Verses zu verstehen. Das Wort verachten bedeutet ganz schlicht und einfach herabsetzen. Es bedeutet, etwas oder jemanden als nichts zu erachten oder sich absolut nichts aus etwas zu machen. Wort abgehandelt. So einfach. Verachten. Weissagung dagegen, Prophetäas, ist ein weiteres sehr wichtiges biblisches Wort, mit dem wir uns etwas eingehender befassen müssen, um es zu verstehen. Aber im Wesentlichen bezieht es sich auf das, was Gott sagt. Das Gesagte fällt in zwei Kategorien, in Gesprochenes und in Geschriebenes. Ich möchte euch das verständlich machen. Das Wort Prophetäas, das hier verwendet wird, wird im Neuen Testament sowohl für das Gesprochene als auch für das geschriebene Wort verwendet. Und das ist sehr wichtig. Denn wenn wir versuchen, diese Stelle auszulegen, haben wir wirklich keinen Kontext hier, der euch dabei hilft, das Verständnis herauszufinden. Deshalb müsst ihr das Wort betrachten und dann zu anderen Textstellen im Neuen Testament gehen, um zu sehen, wie es dort verwendet wird. Manchmal wird es für das gesprochene Wort benutzt und manchmal wird es für das geschriebene Wort benutzt. Ich will euch einige Illustrationen dafür geben. Bitte schlagt eure Bibeln auf in Römerbrief, Kapitel 12. In Kapitel 12 des Römerbriefes findet ihr eine Liste von Gnadengaben. Vers 6 ist der Anfang dieser Liste und lautet, wir haben das kürzlich durchgenommen, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehene Gnade, so lasst sie uns entsprechend gebrauchen. Und dann, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hier wird dasselbe Wort verwendet, wie in unserer Schriftstelle im 1. Thessalonicher Brief. Und hier hat es mit Reden zu tun. Es ist eine Redegabe. 1. Petrus Kapitel 4 unterteilt die Gnadengaben effektiv in zwei Kategorien. Einmal in Redegaben und in Dienstgaben. Das Wort bedeutet schlichtweg Weissagung, hervorsagen. Nicht in einem prophetischen Sinn, sondern vor einer Gruppe Menschen aufzustehen und vor ihnen zu sprechen. Es bedeutet buchstäblich, öffentlich zu sprechen, öffentlich zu verkündigen. Diese Gabe der Weissagung, die manchen Christen gegeben wurde, ist eine Gabe des Heiligen Geistes für die, und jetzt dürft ihr einfüllen, für die öffentliche Verkündigung von Gottes Wort. Es ist eine vom Heiligen Geist verliehene Gabe für die öffentliche Verkündigung von Gottes Wort. Wenn wir jetzt das Neue Testament betrachten, als die Gabe der Weissagung wirklich ihren Höhepunkt erreicht hatte, werden wir nochmals zwei Kategorien sehen. Zwei Kategorien. Manchmal, wenn jemand diese Gabe ausübte, handelte es sich um eine neue Offenbarung. Manchmal war es das erste Mal, dass jemand eine Sache gehört hatte. Es war ein direktes Wort von Gott. Manchmal war es das allerdings nicht. Manchmal war es einfach nur eine Wiederholung oder eine Verkündigung dessen, was Gott bereits gesagt hatte oder was bereits schon geschrieben stand. Aber das Wort Weissagung sagt uns nicht unbedingt etwas über die Form, ob es eine neue Offenbarung war oder etwas, das bereits von einem früheren Zeitpunkt geoffenbart worden war. Das sagt es nicht aus. Es sagt uns lediglich etwas über die Art und Weise, wie diese artikuliert wurde. Es ist öffentliche Verkündigung. Manchmal konnte eine Weissagung sehr praxisorientiert sein. Sehr praxisorientiert. In Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 27 und 28 finden wir eine sehr praxisorientierte Weissagung. In Vers 27 kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia und einer von ihnen namens Agabus trat auf und zeigt durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Hier spricht Gott durch diesen Mann und lässt ihn etwas sehr praxisorientiertes weissagen. Es ging nicht um Glaubensgrundsätze und es sollte auch nicht als Teil in ein Buch aufgenommen werden oder gar in die Bibel. Es war nicht theologisch, sondern einfach praxisorientiert. Und das kam häufig vor. Neutestamentliche Propheten verkündigten in Bezug auf das praktische Leben und den Dienst der Gemeinde direkt das Wort von Gott. In Kapitel 15 und Vers 32 der Apostelgeschichte lesen wir dagegen, und Judas und Silas, heißt es dort, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. An dieser Stelle habt ihr ein Beispiel für zwei Propheten des Neuen Testaments, die einfach nur was tun, predigen. Sie predigen einfach. Zweifelsohne predigten sie, ermutigten und ermahnten sie mit Worten, die zu diesem Zeitpunkt keine direkte Offenbarung waren. Stattdessen gaben sie einfach etwas weiter, was Gott bereits geoffenbart hatte, um die Heiligen zu ermutigen. Es mag vielleicht ein übernatürliches Element darin enthalten gewesen sein, das wissen wir nicht. Es ist in den Texten nicht angegeben. Im Gegensatz zur Apostelgeschichte 11, wo wir lesen, dass sie durch den Geist sprachen. Weissagung ist also ein breit gefächerter Begriff, der sich auf die öffentliche Verkündigung der Botschaft Gottes bezieht. Das kann eine neue Botschaft sein, zumindest in neutestamentlichen Zeiten, als die Menschen noch Offenbarung empfingen und Gott direkt durch den Mund eines Propheten sprechen konnte. Oder es könnte eine Wiederholung sein, das heißt einfach eine öffentliche Verkündigung dessen, was Gott bereits gesagt und geoffenbart hatte. der übernatürliche Teil daran, also neue Offenbarungen, seien sie praxisbezogen oder Lehrmesse, war kennzeichnend für die Frühgemeinde, für die frühe Gemeinde. Meistens bezieht sich es sogar in diesen Anfangszeiten die Gabe der Weissagung auf die Fähigkeit Gottes, bereits geoffenbartes Wort zu verkündigen. In den allermeisten Fällen. Und in Römer 12, Vers 6 sagt Paulus genau das. Wenn ihr euren Finger noch da drin habt, schaut mal genau hin. In 12, Vers 6 sagt Paulus Folgendes. Wenn ihr die Gabe der Weissagung habt, verwendet sie wie? In Übereinstimmung mit dem Glauben. Die richtige Übersetzung ist hier sehr wichtig. Ausgehend vom Griechischen, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben, nicht seinem Glauben. Der Originaltext enthält hier kein besitzanzeigendes Fürwort. Und das Wort Übereinstimmung ist hier sehr wichtig. Analogia, von dem wir auch das Wort Analogie ableiten. Wenn wir sagen, etwas ist analog zu etwas, dann meinen wir damit, dass eine übereinstimmende Beziehung mit etwas besteht. Wenn ich sage, die Wahrheit ist analog zu Folgendem, meine ich, dass es eine übereinstimmende Beziehung gibt. Dass was immer es ist, mit dem Benannten übereinstimmt. Aus diesem Grund sprachen auch die Reformatoren ständig von der Analogia Scriptura. Das bedeutet, die Schrift stimmt immer mit sich selbst überein. Sie widerspricht sich nicht. Was Paulus also sagt in Römer 12, Vers 6 ist was? Dass diese Gabe der Weissagung in entsprechender Übereinstimmung mit dem Glauben eingesetzt werden muss. Nun, was bedeutet das schon wieder? Das ist eine sehr wichtige Aussage. In entsprechender Übereinstimmung mit dem Glauben. Was ist der Glaube? Der Glaube wird mehrfach im Neuen Testament als ein Synonym für den von Gott gegebenen Leib der christlichen Wahrheit, der Glaubenslehre, den von Gott gegebenen Leib der christlichen Wahrheit und die Offenbarung Gottes verwendet. In Apostelgeschichte 6, Vers 7 heißt es, und das Wort breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das ist die Glaubenslehre, die Wahrheit. Im Judasbrief erinnert Judas den Leser daran, dass wir für den Glauben kämpfen sollen. Welchen Glauben? Der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Das heißt, dem Leib der Offenbarung, den wir als Wort Gottes kennen. Und in Vers 20 von Judas heißt es, erbaut euch in eurem allerheiligsten Glauben. Nun, Paulus sagt also in Römer 12, Vers 6, jeder, der weissagt und befähigt ist, Worte für Gott hervorzubringen, muss in völliger Übereinstimmung und Harmonie mit Gottes bereits offenbarten Glauben sein. Versteht ihr das? Derjenige, der spricht, spricht also in Übereinstimmung mit dem übrigen Glauben. So wird das Wort gebraucht. Wenn Paulus also sagt, die Weissagungen verachtet nicht, und wir uns fragen, was meint er damit, können wir zuerst sagen, dass er die Äußerung meint, die von Männern mit Gaben kommen, die in vollkommener Übereinstimmung, womit? Dem Wort Gottes sind. Gegen Ende der Offenbarung lesen wir, jetzt im Buch der Offenbarung lesen wir, in Kapitel 19, Vers 10, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Das war Johannes hier in diesem Fall. Und er sprach zu mir, siehe dich vor, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und einer deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und dann, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Die Weissagung legt Zeugnis für Jesus Christus ab. Weissagung erfolgt in Übereinstimmung mit der Offenbarung von Gottes Wort. Immer wenn jemand aufsteht, um eine gesprochene Botschaft zu verkündigen, können wir deren Gültigkeit danach beurteilen, ob sie in perfekter Übereinstimmung mit der Schrift ist. Weissagungen können nie vom geschriebenen Wort abweichen. Und übrigens, die Gabe der Weissagung in Römer 12 steht auf einer Liste, die keinerlei Hinweis auf irgendwelche Zeichengaben enthält. Römer 12 enthält keine Zeichengaben. 1. Korinther 12 enthält einige, aber nicht Römer 12. Wir können demzufolge schlussfolgern, dass es sich um eine Nicht-Zeichengabe handeln kann. Also einfach die Verkündigung der Wahrheit in vollkommener Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Aber lass uns mal zu 1. Korinther 12 gehen. 1. Korinther 12, Vers 10 sehen wir dieselbe Gabe noch einmal. Nur dieses Mal ist sie eingebunden in einen Vers, in dem Zeichengaben diskutiert werden. Er spricht über das Vollbringen von Wundern. 1. Korinther 12, Vers 10. Da heißt es, einem anderen wird gegeben, Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Hier sehen wir einige Zeichengaben, die es nur im Zeitalter der Apostel gab. Aber die Gabe wird hier wieder erwähnt, diesmal unter den Zeichengaben. Deshalb schlussfolgern wir auch, dass es Zeiten gibt, als diese Gabe zur Zeit der Apostel eine Zeichengabe war. Wenn der Prophet nämlich buchstäblich eine direkte Offenbarung von Gott erhielt, die vorher noch nie gegeben worden war. Es gab also Zeiten, als Weissagung solch ein übernatürliches Element hatte. Als das übernatürliche Zeitalter der Offenbarung mit den Aposteln jedoch endete, blieb die Nicht-Zeichengabe, also die öffentliche Verkündigung der Wahrheit, in perfekter Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort. Es gab also Zeiten, als die Propheten im Zeitalter der Apostel Offenbarungen von sich gaben. Es gab auch Zeiten, sogar in jedem Zeitalter, als sie meistens einfach wiederholten, was Gott bereits geoffenbart hatte. Und das ist die Art und Weise, wie die Gabe heute verwendet wird und nur noch verwendet werden kann. Ich möchte euch weiter in 1. Korinther 14 gehen, weil ihr diese Gabe verstehen müsst. Ihr sagt jetzt, wozu das? Weil Paulus sagt in Kapitel 12, Vers 1, über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Wer wäre ich, dass ich das tun würde? Also ich möchte, dass ihr versteht, Kapitel 14 und Vers 1, 1. Korinther 14 heißt es dann, strebt in Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weissagt. Ein sehr wichtiges Wort, bitte hört aufmerksam zu. Das wurde nicht an einen einzelnen Menschen geschrieben, sondern an eine Gemeinde. Kein einzelner Mensch kann sich eifrig um eine Geisteswirkung bemühen und sie dadurch bekommen. Paulus sagt, wenn die Gemeinde zusammenkommt, müsst ihr euch eifrig bemühen, dass Geisteswirkungen zum Einsatz kommen. Insbesondere aber, dass ihr gemeinsam weissagt. Er sagt nicht, dass ein einzelner Gläubige nach dieser Gabe streben soll, die er nicht hat. Er sagt, die Gemeinde als Ganzes soll sich um deren Einsatz bemühen. Warum? Vers 3. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Weissagung erbaut, ermahnt und tröstet, sie tut all das. Sie ist unverzichtbar für das Leben in einer Gemeinde. Und in Vers 6 sagt er, wenn ich euch zu euch käme und ich Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung, oder durch Lehre. Auch hier sagt er wieder, dass Weissagung verständlich, bedeutungsvoll, erbaulich, ermahnt und auch tröstend ist. Und seht euch einmal Vers 39 weiter unten an, in demselben Kapitel. Er sagt es wieder, also ihr Brüder, strebt danach, weiszusagen, und dann sagt er, ich befehle euch nicht, das Reden in Sprachen zu verbieten. Zungenreden korrekt angewendet hatte in vergangenen Zeiten eine Aufgabe. Aber ich sage euch, wenn ihr für eure Versammlung nach irgendetwas strebt, so lasst dies Weissagungen sein. Warum? Weil Weissagung erbaut, ermahnt und tröstet. Warum das? Weissagungen sind das Wort, das uns erbauen kann. Es ist die öffentliche Verkündigung des Wortes Gottes und das kann uns erbauen. Sie sind das Wort Gottes, das uns zu heiligen Verhalten auffordern kann. Sie sind das Wort Gottes, das die Quelle eures Trostes ist. Und jeder, der weissagt in Übereinstimmung mit der Offenbarung des Wortes Gottes. Betrachtet zum Beispiel 1. Korinther 14 und Vers 37. Heißt es, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Mit anderen Worten, wenn irgendjemand behauptet, ein Prophet zu sein, muss er sich in völliger Übereinstimmung mit allem befinden, was ich euch schreibe, weil das, was ich schreibe, die Gebote des Herrn sind. Jeder also, der behauptet, ein Prophet zu sein, muss also vollkommen mit der Schrift übereinstimmen. Zurück in Kapitel 14, Vers 24 sagt Paulus, wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger und Unkündiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Mit anderen Worten, wenn ein Ungläubiger in eine Versammlung kommt und ihr weissagt und das Wort Gottes verkündigt, wird er es hören, er wird es verstehen, er wird dadurch überführt werden. Vers 25, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Zurück in Vers 23 sagt er, wenn nun alle in Sprachen reden würden und es kämen Unkundige und Ungläubige rein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Das hat keinerlei evangelistische Wirkung. Prophezeiung ist also die Verkündigung der Wahrheit Gottes in vollkommener Übereinstimmung mit der Schrift. Sie ist evangelistisch, sie ist erbaulich, sie ist ermahnt und sie tröstet. Und das, ihr Lieben, ist Weissagung. Sie ist die öffentliche Verkündigung der Wahrheit Gottes. Wir leben nicht mehr im Zeitalter der Apostel. Epheser 2, Vers 20 besagt, dass die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel und Propheten auferbaut ist. Wir sind weit weg von dieser Grundlage. Wir haben immer noch die Gabe der Weissagung, die in der Verkündigung des Wortes Gottes besteht, aber wir sind nicht mehr in dieser Zeit der Grundlage. Nun, nachdem ich all dies gesagt habe, möchte ich hinzufügen, dass Weissagung nicht nur gesprochen, sondern auch geschrieben wird. Es gibt mehrere Beispiele im Neuen Testament, wo das Wort Prophetäa für eine schriftliche Offenbarung verwendet wird. Und dazu geht einfach mal zu Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13. Leute, wir müssen dieses Studium machen, weil dieser Vers schon so viel Verwirrung angestiftet hat. Und ehrlich gesagt erscheinen mir auch die meisten Kommentatoren über diesen Vers total verwirrt zu sein. Und deshalb holen wir ein bisschen weiter aus. Matthäus 13 und Vers 14 findet ihr genau dasselbe Wort, Prophetäa. Da heißt es, und es wird ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt. Oder die Prophezeiung kann man da auch sagen, die Weissagung. Ja? Und dann fährt er fort, den Wortlaut der Weissagung aus Jesaja Kapitel 6 zu zitieren. In diesem Fall bezieht sich also das Wort Weissagung, Prophetäa, also nicht auf etwas Gesprochenes, sondern auf das, was geschrieben ist. Nicht auf verbale Kommunikation, sondern auf schriftliche Kommunikation. Und hier bezieht sich diese Weissagung auf den alttestamentlichen Propheten Jesaja. Geht einmal geschwind zu Römer Kapitel 16, Römer Kapitel 16 und Vers 26. Eine sehr interessante Aussage ist dort zu finden. In Römer 16, Vers 26 sagt Paulus, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Mit das bezieht er sich auf das Evangelium, das in Vers 25 erwähnt wird, und auf die Offenbarung des Geheimnisses, das so lange verborgen war, also der neue Bund in Vers 25. Darauf bezieht sich das. Jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Wie? Durch jene prophetische Schriften. Mit anderen Worten, diese Männer, die die Schriften verfassten, hatten einen prophetischen Dienst. Sie sprachen vor den Menschen. Sie schrieben vor den Menschen. Sie gaben den Menschen das Wort Gottes, entweder in gesprochener oder in geschriebener Form. Wir wissen also, dass das Wort sich auf Reden oder auf das geschriebene Wort beziehen kann. Und dann geht noch einmal, wenn ihr so schnell seid, in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19. Da heißt es, 2. Petrus 1, Vers 19, und so halten wir fest an dem prophetischen Wort. In Vers 20 definiert er es als Weissagung der Schrift. Das prophetische Wort, die Weissagung der Schrift, hier finden wir denselben Begriff erneut. Und hier bezieht er sich auf die inspirierte Schrift. Dieser kurze Begriff Weissagung der Schrift in Vers 20 war damals der geläufige Begriff für das Alte Testament als Einheit. Das war das geweissagte Wort Gottes. Das Alte Testament ist demzufolge eine Zusammensetzung geweissagter Offenbarung. Die Worte von Petrus würden auch auf das Neue Testament zutreffen, denn er sagt, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Hier spricht er über die Weissagung als die geschriebene Schrift. In der Offenbarung des Johannes lesen wir in Kapitel 1, Vers 3, glückselig ist der, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren. Und hier nennt er das Buch der Offenbarung, also die Offenbarung des Johannes, die Weissagung. Ja? Und im letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes bezieht Johannes sich dreimal auf sein Buch, das er schreibt, auf dieses Buch, als die Weissagung. Er sagt, die Weissagung in Vers 10, Vers 18 und Vers 19 im letzten Kapitel der Offenbarung. Also, ich gebe euch eine kleine Zusammenfassung. Manchmal bezieht sich das Wort Prophetär auf das gesprochene Wort. Die Offenbarung Gottes, die aus dem Mund eines Propheten kommt. Das gesprochene Wort musste aber stets in vollkommener Übereinstimmung mit dem geschriebenen Wort sein. Manchmal bezieht sich das Wort Weissagung auf das geschriebene Wort. In beiden Fällen hängt die Weissagung unmittelbar mit der Schrift zusammen. Verstanden? Entweder ist sie die Schrift selbst oder sie ist in vollkommener Übereinstimmung mit der Schrift. Das Argument von Paulus ist somit klar, wenn er sagt, die Weissagung verachtet nicht, wie unser Text es heute sagt, sagt er damit, seht nicht auf die schriftlich niedergelegte Offenbarung Gottes herab. Achtet sie nicht für gering. Ob ihr sie lest oder verkündigt hört, achtet sie nicht gering. Schmälert ihre Bedeutung nicht. Setzt sie nicht herab. Degradiert sie nicht. Leute, das wird heute so viel gemacht, dass nicht auf das geschriebene Wort gehört wird. Hiob sagte einmal in Hiob Kapitel 23 und Vers 12, dass er das Wort Gottes mehr als seine tägliche Speise schätzte. Jeremia näherte sich jeden Tag voller Freude vom Wort Gottes. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Anweisung, die dem Josua auf den Weg gegeben worden in Kapitel 1, Vers 8, wo es heißt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest und alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinem Weg und dann wirst du weise handeln. In 5. Mose erteilte der Herr den Menschen sehr klare Anweisungen, dass sie das Wort Gottes mit absoluter Hingabe behandeln sollen. Wir lieben diese Verse. Er sagt dort in 5. Mose Kapitel 6, die Verse 6 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten dieses Hauses und deine Tore schreiben. Er sagt hier schlicht und einfach, füllt euer Leben mit dem Wort Gottes. Füllt euer gesamtes Leben mit dem Wort Gottes. Psalm 1 besagt, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, sondern, wie heißt es dann weiter, seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Der Mensch, dessen Leben völlig dem Wort gewidmet ist, der Lust am Gesetz des Herrn hat, wie es heißt, und Tag und Nacht über Gottes Gesetz nachsinnt, das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Wir sehen nicht auf die Schrift herab. Wir setzen sie nicht herunter. Wir verherrlichen und erheben sie. Wir heben sie empor. Wohl denen, deren Weg untadelig ist, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und im Psalm 119, Vers 1 und 2 heißt es, wie hab ich dein Gesetz so lieb? Dieses Gebot in 1. Thessalonicher Kapitel 5 führt uns also zu einer sehr ernsthaften Betrachtung der Schrift. Setzt das Wort Gottes nicht herab. Behandelt es mit höchstem Respekt. Das wird hier gesagt. Das ist eigentlich nur uns Christen möglich. Denn wir wissen aus 1. Korinther Kapitel 2, da lesen wir, dass es durch den Geist geoffenbart werden muss. Und dann in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch, das heißt ein unbekehrter Mensch, ein Nichtchrist, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann das nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die Nichtwiedergeborenen können die Schrift nicht richtig verherrlichen und erheben. Martin Luther sagte einmal dazu, Zitat, der Nichtwiedergeborene ist wie eine Salzsäule. Er ist wie die Frau von Lot, wie ein Holzklotz und ein Stein, wie eine leblose Statue, die sich weder ihrer Augen noch ihres Mundes, weder ihrer Sinne noch ihres Herzens bedient, bis sie bekehrt und vom Heiligen Geist wiedergeboren wird. Zitat Ende. Das Beste, was der nicht errettete Mensch tun kann, ist, auf einem Stück der Rinde der Schrift zu kauen, ohne jemals wirklich zum Holz vorzudringen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard schlug einmal eine bildhafte Illustration zu der falschen Annäherung an die Schrift vor. Sehr interessant. Er betrachtete all diese Akademiker, die vorgeben, Schriftgelehrte zu sein, Bibelgelehrte zu sein, und er sagte Folgendes. Er illustriert wie folgt. Ein kleiner Junge soll von seinem Vater Schläge auf den Hintern erhalten. Während der Vater losgeht, um die Rute zu holen, stopft er die Rückseite seiner Hose mit etlichen Servietten aus. Als der Vater zurückkehrt und die Schläge austeilt, findet der Junge keine Schmerzen, da die Servietten den Schlag der Rute absorbieren. Der kleine Junge repräsentiert Bibelgelehrte. Sie stopfen ihre Hosen mit ihren Lexika, Kommentaren und Konkordanzen aus. Als Ergebnis davon dringt die Schrift nie als Wort Gottes zu ihnen durch. Da sie die Kraft des Wortes annulliert haben, indem sie sich selbst durch ihre akademischen Utensilien abgeschirmt haben, hören sie die Schrift nie als Wort Gottes. Nun würden sie ihre Bücher aus ihren Hosen nehmen, Bücher, die auch notwendig sind, wenn sie richtig eingesetzt werden, dann könnte die Schrift zu ihnen als Wort Gottes durchdringen. Es ist das besondere Werk des Heiligen Geistes, es zuzulassen, dass die Heilige Schrift als Wort Gottes zu uns durchdringt. Leute, nur Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, können dieses Gebot befolgen, das Wort Gottes nicht herabzusetzen. Es gibt Menschen an theologischen Fachhochschulen und Universitäten in Gemeinden hierzulande und auf der ganzen Welt auch, die vorgeben, Studenten der Schrift zu sein, deren Hosen aber so gepolstert sind, dass das Wort Gottes sie nie anrühren kann. Ihr Verstand erkennt die Wahrheit nicht, weil der Heilige Geist nicht in ihrem Herzen wohnt. Aber jene unter uns, die den Geist kennen, die den lebendigen Gott kennen, können die Wahrheit verstehen und sie richtig sehen. Die Menschen, die die Richtigkeit, die Authentizität, Autorität, Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift leugnen, offenbaren nur, dass sie damit gegen dieses Gebot verstoßen. Die Weissagung verachtet nicht. Setzt die Schrift nicht herab, degradiert sie nicht, achtet sie nicht für gering. Meine Lieben, wenn ihr das dennoch tut, ist es völlig unmöglich, ein christliches Leben zu führen. Denn die einzige Karte, der einzige Kompass und das einzige Handbuch, das ihr habt, ist die Heilige Schrift. Alles, was sonst euch noch übrig bleibt, wenn ihr das beiseite legt, sind nur menschliche Bemühungen, gute Taten, um euren Weg in den Himmel zu verdienen. Sofern der Geist nicht in euch lebt und sofern ihr das Wort Gottes nicht nur in eurem Verstand, sondern auch in Gehorsam verherrlicht und erhebt, werdet ihr Weissagungen verachten und dieses sehr direkte Gebot missachten. Ich möchte noch zwei Fragen stellen. Warum sollten wir die Schrift nicht verachten? Zunächst wegen des grundlegenden Charakters der Schrift. Weil sie grundlegenden Charakter hat. Wir haben uns ganz am Anfang über die Einzigartigkeit der Bibel unterhalten. Aber jetzt möchte ich euch kurz etwas über ihren Charakter erzählen, das den Behauptungen der Schrift selbst entstammt. Erstens ist die Schrift verbindlich. Die Schrift ist verbindlich. Jesaja 1, Vers 2. Hört ihr Himmel, nehmt zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Wenn Gott spricht, solltet ihr besser zuhören, denn es ist verbindlich. Zweitens ist die Schrift unfehlbar. Sie ist unfehlbar. Das bedeutet, in ihrer Gesamtheit, insgesamt umfassend, lässt sie nichts aus. Sie macht keine Fehler. Psalm 19, Vers 8 heißt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es ist komplett umfassend vollkommen. Die Schrift ist unfehlbar. Drittens ist das Wort irrtumslos. Die Schrift als Ganzes ist unfehlbar. In jedem einzelnen Teil hingegen ist sie irrtumslos. Sprüche 30, 5 und 6 besagt, alle Reden Gottes sind geläutert. Jedes einzelne, bis zum kleinen Jota und i-Tüpfelchen, das nicht gelöscht werden wird, wie Jesus sagte, ist sie irrtumslos. Das Wort Gottes ist verbindlich. Wenn er spricht, solltet ihr besser zuhören. Das Wort ist unfehlbar, das heißt, die Schrift in ihrer Gesamtheit enthält keinerlei Fehler und sie ist irrtumslos. Ihre Urschrift enthält keinen einzigen Fehler. Jedes Wort ist lauter. Viertens ist die Schrift hinlänglich. Oder wir sagen auch manchmal, sie ist allgenügsam. Sie ist fähig, die Seele vollkommen zu verwandeln. Wie Psalm 19 sagt, einfache Menschen verständig zu machen, das Herz zu erfreuen, die Augen zu erleuchten. Sie ist hinlänglich, sie ist allgenügsam. Sie ist fähig, den Mann Gottes vollkommen zu machen, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Sie ist fähig, euch zu erretten durch den Glauben und durch den Glauben weise zu machen. In 2. Timotheus 3, 15 bis 17 können wir das nachlesen. Sie ist hinlänglich für alles. Fünftens, sie ist effektiv. Ihr erinnert euch sicherlich, wie es Jesaja in Kapitel 55 ausdrückt. Genau so heißt es. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. Die Schrift ist effektiv. Wenn Gott etwas sagt, geschieht es. Sechstens, schließlich ist die Schrift bestimmend. Sie ist bestimmend. Was heißt das? Eure Reaktion auf das Wort Gottes bestimmt euer ewiges Schicksal. Wer aus Gott ist, der hört auf seine Worte. Wenn ihr sie nicht hört, dann deshalb, weil ihr nicht aus Gott seid. Wenn jemand kommt und die Autorität, die Unfehlbarkeit, die Irrtumslosigkeit und Allgenügsamkeit, die Effektivität der Schrift leugnet, offenbart er lediglich seinen geistlichen Zustand. Denn wenn wir die Worte Gottes nicht hören, gehören wir nicht zu Gott. Das hat Jesus gesagt. Wenn wir sie hören, gehören wir zu Gott. Die Schrift ist bestimmt, weil sie über unser ewiges Schicksal bestimmt und es festlegt. Warum sollten wir die Schrift nicht verachten? Weil sie grundlegenden Charakter hat. Und zweitens, warum sollten wir sie nicht verachten? Weil sie von großem Nutzen ist. Und da haben wir auch einige Punkte. Erstens, die Schrift ist Quelle der Wahrheit. In Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, dein Wort ist Wahrheit. Was für eine wunderbare Realität. Das Wort ist die Wahrheit. Zweitens, es ist die Quelle der Glückseligkeit. Sie ist die Quelle der Glückseligkeit. Sprüche 8,34 lesen wir: Wohl dem Menschen, der auf mich hört. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Lukas sagt in Kapitel 6, 47 und 48 und in Kapitel 11, 28, glückselig ist, der das Wort hört und bewahrt. Das findet sich in der Schrift immer wieder. Offenbarung Kapitel 1, Vers 3, nochmals. Glücklich ist, der die Worte der Weissagung liest. Sie ist die Quelle der Freude und der Glückseligkeit. Und drittens, sie ist die Quelle des Sieges. Sie ist die Quelle des Sieges. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Epheser 6, Vers 17 besagt: Nehmt das Schwert des Geistes. Das ist unsere Waffe. Als Jesus versucht wurde, reagierte er laut in Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Jedes Mal womit? Womit reagierte er? Mit der Schrift. Er sagte dreimal: Es steht geschrieben. Sie ist die Quelle des Sieges. Ja, das Wort Gottes ist die Quelle unseres Sieges über Versuchungen. Sie ist die Quelle unserer Glückseligkeit. Sie ist die Quelle der Wahrheit. Und viertens, es ist die Quelle des Wachstums. 1. Petrus 2, 2, sehr verständlich, besonders für unsere frisch gebackenen Väter. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch, Mütter sollte ich nicht ausschließen dabei, des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Das Wort ist die Quelle unseres Wachstums, so wie die Muttermilch für das kleine Kind den 2450 Gramm schweren Dan Josia, der jetzt nach der Muttermilch sich ausstreckt. Spurgeon sagte einmal etwas Großartiges. Er sagte: Es ist das Wort, das den Christen zurechtstutzt. Es ist die Wahrheit, die ihn läutert. Die Schrift, die vom Heiligen Geist zum Leben erweckt und Kraft erhält. Das ist wahr. Das Wort läutert und reinigt. Und das ist der Schlüssel zum Wachstum. Deshalb sagte Jesus in Johannes 15: Das Wort ist wie ein Gartenmesser. Er schneidet die Wurzelschösslinge zurück, sodass die produktiven Triebe wachsen können. Das Wort ist die einzige Quelle der Wahrheit, die einzige Quelle der Glückseligkeit und die einzige Quelle des Sieges und die einzige Quelle des Wachstums. Fünftens, die einzige Quelle der Führung. Psalm 19, Vers 9 sagt, dass das Wort richtig ist und das bedeutet, dass es uns den richtigen Weg zeigt. Es ist der richtige Weg, auf dem wir wandeln sollen. Und wir kennen alle diesen wunderbaren Vers aus Psalm 119, Vers 105, dass es ein Licht auf diesem Weg ist. Es ist die Lampe, die den Weg erleuchtet. Aber es ist nicht nur die Lampe, es ist sogar selbst der Weg, auf dem wir wandeln. Es macht uns weise, es offenbart Gottes Willen. Und sechstens, es ist die Quelle der Hoffnung. Im Psalm 119 sagt der Psalmist immer wieder: Ich hoffe auf dein Wort, ich hoffe auf dein Wort, ich hoffe auf deine Bestimmung. Und das bezieht sich auf die Schrift. Und so ist das Wort Gottes die Quelle der Wahrheit und der Glückseligkeit, des Sieges und des Wachstums, der Führung und der Hoffnung. Und wir könnten diese Liste wahrscheinlich noch sehr lang machen. Wen wundert es, dass das Wort Gottes begehrenswerter ist als Honig? Und Honigseim und Gold, sogar Feingold. Warum streben wir also nach dem Wort? Wegen seines grundlegenden Charakters und seines großen Nutzens. Und eine zweite Frage, die ich stellen möchte: Wie sollen wir danach streben? Nicht warum nur streben wir nach dem Wort, sondern wie streben wir danach? Wie könnt ihr sicher sein, dass ihr das Wort nicht verachtet? Ganz einfach. Hört aufmerksam zu. Erstens, glaubt an die Schrift. Glaubt daran. Damit beginnt es. Jesus appellierte immer wieder an den Menschen: Glaubt mir, glaubt an das, was ich sage. Und in Johannes 5, 24 sagt er: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Glaubt daran. Man könnte auch sagen, nehmt die Schrift an. Paulus sagte zu den Thessalonichern: Ja, ich bin so dankbar, wenn ich euch das Wort verkündige, dass ihr das annehmt als Wort Gottes. Kapitel 2, Vers 13 steht das. Und dann zweitens, haltet das Wort in Ehren. Haltet es in Ehren. Was ist damit gemeint? Verherrlicht es, erhebt es. Wie tut man das? Im Gehorsam. Im Gehorsam. Geht mit dem Wort, nicht hausieren. 2. Korinther 2,17, verwendet das Wort nicht, um es für eure eigenen Zwecke und Ziele zu benutzen. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 2, manche Menschen verfälschen das Wort Gottes, aber ihr sollt es ehren, verherrlichen und erheben und wertschätzen. Drittens, liebt es. Liebt es. Psalm 119, Vers 97 heißt es, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Und wenn ihr zum Ende des Psalms 119 gelangt, gibt es eine Hülle und Fülle von Aussagen, die diesen Gedanken widerspiegeln. In Vers 140 lesen wir, dein Wort ist wohl geläutert und dein Knecht hat es lieb. Tiefe Zuneigung, intensives Verlangen, das ist es, wovon Petrus sprach, als er sagte, begierig wie ein neugeborenes Kind, so soll euer Verlangen sein. Und viertens, befolgt das Wort. Befolgt das Wort. Und das ist eine sehr wichtige Mahnung. Seid gehorsam. Die schlimmste Verhöhnung der Schrift, die ihr diese antun könnt, ist zu sagen, ihr glaubt daran und sie dann nicht zu befolgen. Das ist die größte Verhöhnung der Schrift. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und wie ist Jesus gewandelt? Wie ist er gewandelt? Er war Gottes Wort vollkommen gehorsam. Erinnert ihr euch an die Geschichte in Matthäus 7, die Jesus erzählte über die zwei Häuser, über den Bau der zwei Häuser? Eine stürzte in der Flut ein, das andere blieb stehen. Der Unterschied bestand darin, dass der eine Baumeister den Willen Gottes gehorsam war, der andere hingegen nicht. Fünftens, setzt euch dafür ein, kämpft dafür. Judas 3 lesen wir, kämpft für den Glauben, engagiert euch in dem Kampf für das Wort Gottes. Sechstens, studiert das Wort, studiert es. Wie Paulus sagt, um euch als Gott bewährt zu erweisen, ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Seid wie die edlen Beröhr, die täglich in der Schrift forschten. Übrigens auch eine gute Anschauung dafür, dass sie geguckt haben, was die Weissagung sagte, die Schrift. Sie guckten, ob das mit dem Glauben übereinstimmt. Sie haben sogar Paulus geprüft. Ja? Seid wie Apollos, von dem man sagte, er sei mächtig in den Schriften. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Und schließlich siebtens, verkündigt es. Verkündigt es. Wenn ihr dem Wort gehorsam seid und treu glaubt, es in Ehren haltet und liebt, das Wort befolgt, euch für das Wort einsetzt, dafür kämpft, es studiert und das Wort verkündet, werdet ihr es nicht geringschätzen. Ihr werdet es nicht verachten, denn es wird zu sehr Bestandteil eures Lebens sein. Zum Abschluss möchte ich euch etwas erzählen, wie ein Martin Luther die Bibel studiert hat. Er sagte, ich studiere die Bibel, wie ich Äpfel ernte. Zuerst schüttle ich den ganzen Baum, damit die reifsten abfallen. Dann schüttle ich jeden Ast. Und wenn ich jeden Ast geschüttelt habe, schüttle ich jeden Zweig. Anschließend schüttle ich jeden dünnen Zweig und danach sehe ich unter jedem Blatt nach. Ich erforsche die Bibel als Ganzes, wie ich den Baum als Ganzes schüttle. Dann schüttle ich jeden Ast, das heißt, ich studiere ein Buch nach dem anderen. Anschließend schüttle ich jeden Zweig, das heißt, ich widme mich den einzelnen Kapiteln. Und schließlich schüttle ich jeden dünnen Zweig, das heißt, ich studiere sorgfältig die einzelnen Absätze, die Sätze, Wörter und ihre Bedeutung. Lieben, das Wort ist ein einzigartiges Buch. Wenn ich müde bin, ist die Bibel mein Bett. Im Dunkeln ist die Bibel mein Licht. Wenn ich hungrig bin, ist sie lebendiges Brot. Wenn ich furchtsam bin, ist sie eine Rüstung für den Kampf. Wenn ich krank bin, ist die heilende Medizin. Wenn ich einsam bin, finde ich Scharen von Freunden darin. Wenn ich arbeiten würde, wäre die Bibel mein Werkzeug. Beim Musizieren ist sie die Harfe des melodischen Klangs. Wenn ich unwissend bin, ist sie meine Schule. Wenn ich sinke, ist sie mein fester Boden. Wenn ich friere, ist die Bibel mein Feuer. Sie verleiht mir Flügel, wenn ich mutig nach etwas strebe. Drückt dich Schwermut nieder. Die Bibel ist deine Sonne. Inmitten von Hässlichkeit ist sie ein Gartenfest. Wenn es mich dürstet, wie kühl sind ihre Wasser. Ist mir heiß, wie belebend ihre Luft. O großartiges Buch, da du mir von dir gibst, wie sollte ich mich dir, o dir, doch ergeben. Lass uns zusammen beten.